Ulm, Zukunft, Stadt. Der Podcast der digitalen Agenda Ulm.
Glaspyramide 4.0, die Bibliothek als Haus der digitalen Kultur, ist heute das Thema im Podcast der digitalen Agenda. Ja, mitten in Ulm ragt also der Bau von dieser Glaspyramide, den jeder kennt aus dem Stadtbild. Und da ist nicht bloß die Architektur ungewöhnlich, es tut sich im Innern auch einiges. Und neben den analogen Büchern und Zeitschriften werden jetzt ganz neue digitale Ansätze geprobt, damit die Bibliothek auch Stück für Stück zu einem Ort der Begegnung und zu einem Ort der digitalen Kultur ausgebaut wird. Zu Gast im Podcast sind heute Nadja Wenger. Sie ist die Projektmitarbeiterin der digitalen Agenda und Martin Slatky. Er ist Diplombibliothekar und Leiter der Ulmer Stadtbibliothek. Hallo erstmal.
Hallo.
Ja, Martin Slatky hat Kulturmanagement studiert und das hilft natürlich bei der Organisation und der Leitung der Bibliothek. Und inzwischen hat sich die Stadtbücherei auch in richtiges Medienhaus verwandelt. Man sieht ja auch immer wieder viele Veranstaltungen. Und aus diesem Grund ist es natürlich auch richtig und wichtig, den Umgang mit den ganzen Medien zu vermitteln. Das heißt, die Stadtbibliothek entwickelt sich so ein bisschen zu einem Haus der digitalen Kultur oder des Medienkompetenz. Ist das richtig?
Das ist eine schöne Einleitung. Vielen Dank dafür. Ich glaube, wenn man von der Stadtbibliothek Ulm spricht, muss man sich immer vor Augen halten. Also wir sprechen jetzt hier gerade über Smart City und über digitale Transformation. Die Stadtbibliothek Ulm gibt es seit 500 Jahren und hat natürlich in den 500 Jahren schon viel Wandel mitgemacht. Der digitale Wandel ist bei uns auch ein Megathema, aber wir probieren das dann auch immer so in die lange Sicht einzuordnen. Und Medienkompetenz, klar, also Vermittlung von Medienkompetenz ist für uns ein ganz entscheidendes Handlungsfeld.
Und das heißt, wenn das ein Handlungsfeld ist, was gibt es dann noch für Handlungsfelder?
Also zunächst mal ist unser Ansatz, dass wir als Stadtbibliothek ein Treffpunkt für Bildung und Kultur für alle Menschen in der Stadtgesellschaft, aber auch in der Region sein möchten. Also das ist so unser Ansatz, unsere Haltung. Und für alle da zu sein, heißt halt einmal vor Ort da zu sein. Das heißt, hier im Zentrum der Stadt Ulm, aber auch in den Stadtteilen mit unseren 4 Stadtteilbibliotheken, mit unserem Büchern. Zusätzlich aber auch eben online unterwegs zu sein, und vor Ort versuchen wir dann halt auch wiederum, das Digitale zu integrieren. Das ist vielleicht so im Rundumschlag unser Prinzip.
Und da gibt es jetzt also Unterstützung von der digitalen Agenda. Sie haben schon gesagt, der Begriff Smart for City, Smart for Clever City ist gefallen. Das ist ein Projekt der digitalen Agenda. Da haben wir schon im letzten Podcast so grundsätzlich ein bisschen was dazu gehört. Und dafür ist die Nadja Wenger bei uns. Und Frau Wenger, was passiert denn da in Ulm? Was wollen Sie in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek erreichen?
Genau, also der Titel, das kann manchmal ein bisschen verwirrend sein, ist Ulm for Clever City, und wir sind eine Smart City Modellstadt. Warum? Ulm wird seit Anfang des Jahres eben vom Innenministerium als Smart City Modellstadt gefördert, und das Ziel von dem Projekt ist es jetzt, 2 Jahre lang eine Smart City Strategie zu erarbeiten. Und diese Strategie soll einfach alles bündeln, was es bisher schon gibt, und aufzeigen, wo wir denn in Zukunft hingehen wollen. Da so eine Strategie natürlich aber von auch davon lebt, dass sich hier Menschen beteiligen, dass sich Menschen einbringen, dass es aber auch ein Thema ist, das vielleicht nicht direkt einlädt, auf so einer theoretischen Ebene zu diskutieren, wollen wir während der gesamten Zeit von den 2 Jahren eben auch kleinere Projekte umsetzen, die man sehen kann, die man bestenfalls auch anfassen kann, und wo Menschen, die einfach wenig Berührungspunkte mit den digitalen Smart City Themen haben, auch mal erfahren können, was denn alles möglich ist und was man machen kann. Und hier kommt die Bibliothek ins Spiel. Beispiel, weil hier haben wir eine sehr, sehr schöne Kooperation jetzt dieses Jahr angestoßen und wollen eben mit der Bibliothek gemeinsam einen Schritt gehen hin zu einem Haus der digitalen Kultur und werden in diesem Jahr die Indoor-Navigation für den Pepper, für den Roboter mit der Bibliothek gemeinsam umsetzen. Genau.
Für den, was ist das?
Also Pepper ist ein humanoider Roboter. Das ist so nach meinem Stand mit der verbreitetste humanoide Roboter, der so im Einsatz ist. Der managt zum Beispiel in Japan schon das eine oder andere Sushi-Restaurant selbstständig. Keine Sorge, das ist nicht der ulmische Ansatz, dass die Bibliothek vom Roboter übernommen wird, sondern uns interessiert, wie wir im Jahr 2020 beziehungsweise 2021 Ansätze von Robotik sinnvoll in unsere Zentralbibliothek integrieren können. Betonung auf sinnvoll, weil ich davon überzeugt bin, dass der Mensch auch langfristig das Maß der Dinge sein wird und man sich immer eben genau anschaut, was können die Menschen deutlich besser und wo können uns Roboter als Assistenzen unterstützen. Und da freue ich mich sehr, dass wir da zusammen mit der digitalen Agenda im Projekt sind, unseren Roboter, den Pepper, navigationsfähig zu machen. Dass er, also Ansatz und Ziel ist, dass unser Roboter sich im Erdgeschoss der Glaspyramide schon mal frei bewegen kann, um hier die Kunden zu unterstützen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was denn der dann genau macht. Aber ich kann es mir schon ein bisschen vorstellen, wenn das heißt Kunden unterstützen. Das heißt, soll der dann für die Leute die Bücher aussuchen oder was muss der dann genau tun?
Also, um da jetzt ein konkretes Beispiel zu machen. Der Roboter ist von seiner künstlichen Intelligenz her noch weit davon weg, Kunden jetzt hier eigenständig beraten zu können, was jetzt das richtige Buch für die Frau oder den Mann ist. Das ist was, was hier die Bibliothekarin und Bibliothekare im Haus auf längere Sicht sicherlich noch besser machen können. Mir schwebt zum Beispiel vor, bei Routineaufgaben zu entlasten. Also Beispiel: Die Kundin, der Kunde ist zum ersten Mal im Haus. Da geht es ja dann darum, auch einfach mal zu erzählen, was wir so alles anbieten, was unsere Regeln sind. Achtung, Achtung, Vorsicht vor Leihfristenden und Gebühren und so weiter und so fort. Und solche Routineinformationen kann ich mir gut vorstellen, an unseren Pepper zu übertragen. Und wie man schon sieht, das Thema steckt in den Kinderschuhen. Also uns ist es auch wichtig, jetzt ins Thema einzusteigen, weil ich finde, das ist ein zukunftsträchtiges Thema, um dann eventuell in 10 Jahren da so richtig in die Vollen gegangen zu sein. Und da sind wir jetzt einfach ja am Anfang einer interessanten Entwicklung.
Das ist ja gerade, das macht ja schon so ein bisschen auf, was für Entwicklungsdiskussionen man dann hat. Und dann, wir haben im anderen Podcast auch schon ein bisschen davon gehört, dass man die Bürger einbinden möchte und der Bürger als Korrektiv, als Diskussionspartner da sein muss. Weil ich habe mir gerade überlegt, wenn man die unangenehmen Aufgaben an die Roboter abgibt, dann ist das ja erstmal schön für die Bibliotheksmitarbeiter, wenn man zum Beispiel so weit gehen könnte, dass die dann auch die Gebühren erheben, wenn welche anfallen. Aber dann kommt ja gleich so der Gedanke, oh, dann sind die nicht mehr menschlich und können vielleicht auch nicht mehr irgendwelche Sonderfaktoren, Versäumnisse, die Menschen vielleicht aus persönlichen Gründen haben, berücksichtigen. Und dann wird der Roboter dann doch ein bisschen unmenschlich. Und da hat man eben vielleicht auch gleich so eine Basis, worüber man mit den Bürgern diskutieren kann, was so ein Roboter alles tun können sollte. Ist das so, dass man da auch ein bisschen ein Feedback haben will?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Und ich kann die Schwabe beruhigen. Es ist immer nur Personal da, mit dem man über die Gebühren diskutieren kann und so. Also keine Sorge. Es ging eher darum, einfach zunächst mal eine Erklärung loszuwerden, was bei uns ein Jahresausweis kostet und so weiter und so fort. Also wie gesagt, die Kolleginnen und Kollegen sollen weiterhin zur Verfügung stehen. Und da hoffe ich ja auf den Mehrwert. Sollten wir dadurch Zeit gewinnen, können wir menschlich noch besser beraten, noch individueller auf die Wünsche und Anliegen eingehen. Also das soll kein Gegensatz sein, sondern das soll sich halten. Ja, natürlich sind wir total gespannt auf das Feedback unserer Kundschaft, wenn der Pepper dann im Erdgeschoss in Einsatz kommt.
Auf jeden Fall spannende Diskussionsgrundlagen gibt es und spannende Dinge auszuprobieren. Was gibt es denn alles noch? Was ist denn in der Bibliothek bereits an digitalen Dingen vorhanden?
Also das werde ich jetzt eher beispielhaft beleuchten. Ich sage mal, es geht mit Blick auf unsere Kundschaft um drei Bereiche. Es geht um die Vermittlung von Kompetenzen, also klassisch um das Thema Leseförderung, jetzt aber in der Erweiterung, das Stichwort Medienkompetenz ist schon gefallen, eben auch um die Vermittlung von digitalen Kompetenzen. Es geht zweitens darum, dass wir vor Ort IT-Ausstattung zur Verfügung stellen und es geht drittens darum, dass wir eben auch mit Online-Angeboten unsererseits unterwegs sind. Und da dürfen Sie jetzt gerne sagen, über was Sie als erstes sprechen möchten.
Das sprechen wir doch vielleicht als erstes über die IT-Ausstattung. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn die Bibliothek IT-Ausstattung zur Verfügung stellt? Kann man sich da was ausleihen?
Ja, und das ist jetzt genau eins von mehreren Beispielen. Wir haben in diesem Jahr eine sogenannte Bibliothek der Dinge eingeführt. Also man kennt uns als Bibliothek. Hier kann man unzählige Bücher, unzählige Zeitschriften und andere analoge Medien ausleihen. Wir haben das jetzt in diesem Jahr um eine sogenannte Bibliothek der Dinge erweitert. Das heißt, Sie bekommen bei uns inzwischen auch eine Kratze, wenn es mal ans Wandern gehen soll. Sie bekommen, ich überlege gerade, was wir sonst noch so im Angebot haben, Diverses auf jeden Fall. Bleibt man mal beim Beispiel der Kraxe. Wenn Sie wandern gehen möchten, können Sie eine Kraxe ausleihen. Und geplant ist zum Jahreswechsel jetzt die Bibliothek der Dinge auch um digitale Tools zu erweitern. Also ich möchte mal für mein Smartphone einen Beamer ausprobieren oder einen Drucker für mein Smartphone ausprobieren. Ich möchte mir mal eine VR-Brille ausleihen, um zu schauen, wie das funktioniert. Ich brauche temporär ein Notebook, mit dem ich arbeiten kann, in der Bibliothek, aber vielleicht auch von zu Hause aus, dass wir eben auch solche digitalen Tools jetzt, ich habe zum Jahreswechsel gesagt, ich sag mal, im Laufe des Frühjahrs dann auch zum Ausleihen hinbekommen. Das ist jetzt so ein Beispiel IT-Ausstattung für Kunden.
Gibt es denn da auch Software, die man temporär hat? Oder ist das eher weniger, sind es Hardware-Dinge, die man sich ausleihen kann?
Also der Fokus liegt tatsächlich auf Hardware. Das sind so die guten alten Zeiten, in denen wir dann auch CD-ROMs ausgeliehen haben. Die Zeiten sind vorbei. Natürlich ist es so, dass wir jetzt Notebooks ausleihen, dass da dann auch die gängigen Standardprogramme mit sind, dass man also auch gut damit arbeiten kann. Wir haben wiederum in der Bibliothek, also haben wir viele PCs mit Standardanwendungen, haben aber auch einen speziellen PC, an dem man alle möglichen Adobe-Programme nutzen kann. Wir haben in der Musikbibliothek einen PC, an dem man mal so das digitale Komponieren und andere Dinge ausprobieren kann. Vorbehaltlich Corona, also in normalen Zeiten fahren wir dieses Angebot. In Corona-Zeiten sind wir da jetzt leider gerade so ein bisschen reduziert, weil eben auch immer alles gereinigt werden muss, was man so im Einsatz hat.
Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, wenn man solche Dinge ausprobieren kann und hört sich nach sehr viel Möglichkeiten für Kreativität an. Und natürlich auch Unterstützung von Menschen, die wenig Zugang zu solchen Dingen haben. Vorhin haben Sie noch gesagt, der zweite Standbein waren die Online-Angebote. Was soll es für Online-Angebote geben? Gibt es dann ein extra Portal oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, wenn Sie auf stadtbibliothek.ulm.de gehen, dann finden Sie den Reiter online. Also noch wichtiger ist uns der Reiter vor Ort. Da sehen Sie nämlich, wann Ihre Zentralbibliothek, wann Ihre Stadtteilbibliotheken geöffnet haben. Aber es gibt auch den Reiter online. Das sind so die verschiedenen Portale, die wir immer kostenlos für unsere Bibliotheksnutzer, also wenn man einen gültigen Bibliotheksausweis hat, kann man diese Angebote kostenlos nutzen, die wir unseren Bibliotheksnutzern zur Verfügung stellen. Um hier ein Beispiel zu machen, unser größtes Online-Portal ist die sogenannte Onleihe, die wir so seit Anfang der 10er Jahre bei der Stadtbibliothek Ulm implementiert haben. Das ist ein E-Book-Portal, das heißt, man muss sich die E-Book nicht kaufen, sondern man kann sich über unser E-Book-Portal ganz viele E-Books ausleihen, die dann auf dem eigenen E-Book-Reader funktionieren. Man kann sich auf Smartphone Hörbücher zum Streamen oder auch zum Downloaden anschaffen. Das Ganze funktioniert über ein sogenanntes digitales Rechtemanagement. Das heißt, es gelten nach wie vor Leihfristen. Die Leihfristen laufen ab und dann funktioniert die Datei auch nicht mehr. Also da haben wir unser Ausleihmodell einfach ins Digitale übertragen. Und ja, dann haben wir noch weitere Portale, speziell zum Thema Sprachenlernen, speziell im Bereich E-Learning. Zum Beispiel auch eine App, die ja ganz einfach viele Bücher zum Lesen, zum Vorlesen, zum Hören für Kinder bietet. Die nennt sich Tiger Books, die App. Also gerne einfach mal auf unserer Homepage nachschauen, was es da schon alles gibt.
Wow, da habe ich richtig Lust, sofort hinzugehen und da auch, muss man dann, wie macht man das dann auch? Gibt es denn da auch einen digitalen Ausweis für die Stadtbibliothek, für den Online-Portal oder muss man erstmal kommen und sich registrieren?
Leider gilt Zweiteres. Also das ist mir auch durchaus bewusst. Wir sind einerseits schon mit Robotern demnächst unterwegs und andererseits haben auch noch Prozesse, die durchaus altmodisch daherkommen. Also da gibt es auch innerhalb der Stadtbibliothek die Fallhöhe, was ich jetzt aber auch gar nicht so schlimm finde, weil, glaube ich, so rein aufs Digitale zu setzen auch zu kurz gesprungen ist, sondern gute Anregung, wir sollten immer das tun, was eben sinnvoll ist und da gehört perspektivisch eine digitale Anmeldung sicherlich auch dazu.
Ja, wobei wir das hier im Radio, die Thematik auch so ein bisschen haben. Die Stadtbibliothek ist ja dann auch ein sozialer Ort und da ist vielleicht auch manchmal gar nicht schlecht, wenn man da hingehen muss und den Ort selber aufsuchen kann, weil wenn man den nicht mehr aufsucht, dann existiert er vielleicht auch irgendwann nicht mehr so wirklich, dass die Menschen dort zusammenkommen. Und da sind wir vielleicht auch schon gleich beim nächsten Thema, Medienkompetenz. Wie vermittelt denn die Stadtbibliothek Medienkompetenz, weil das war ja das dritte Standbein, das Sie erwähnt haben.
Ja, und da ist der Bezug jetzt gerade tatsächlich nicht, dass man in die Zentralbibliothek oder in die Stadtteilbibliothek geht, sondern dass wir mit unserem mobilen Medienlabor dahin fahren, wo Bedarf ist. Das mobile Medienlabor gibt es, lassen Sie mich lügen. Ich glaube, wir haben im Jahr 2019 begonnen, unser mobiles Medienlabor auf die Straße zu bringen. Das ist natürlich gerade auch durch Corona so ein bisschen torpediert, aber prinzipiell ist unser Ansatz, dass wir eben mit diesem kleinen Fahrzeug, das ist so ein E-PKW, der ganz schön gestaltet ist, den Kofferraum vollpacken mit digitalen Tools, also Tablets in Klassensatzstärke, kleine Roboter, die man den Kindern mitbringt, dass man so ein bisschen das erste Programmieren lernen kann. VR-Brillen, falls man da irgendwie, also wir fahren zum Beispiel oft an Schulen oder stehen Schulen zur Verfügung. Wenn man da so den Unterricht um eine 3D-Einheit ergänzen möchte, haben wir gesagt, da einfach viel im Kofferraum und eben auch jeweils eine Medienpädagogin, einen Medienpädagogen mit an Bord, der, weil das ist, glaube ich, das Wichtigste, da eben auch mit den Kindern konstruktiv zusammenarbeitet. Was wir zum Beispiel machen, ich habe das erste Programmieren angesprochen, da gibt es so kleine Dash-Roboter, also Dash, D-A-S-S-H, das ist eben ja so ein kleiner Robotertyp, bei dem man über so eine visuelle Oberfläche so die Grundlagen von Programmieren erlernen kann. Da ist unser Ansatz, und deswegen machen wir das auch als Stadtbibliothek, immer der, dass eigentlich so wiederum eine Geschichte oder das Lesen oder das Vorlesen zunächst mal die Basis sein muss, weil uns geht's bei der Vermittlung von Medienkompetenz eben auch immer darum, Leseförderung zu betreiben, als ganz wichtige Basistechnik sozusagen. Und wir legen dann nicht direkt mit dem Roboter los, lassen die Kinder zunächst mal eine Kurzgeschichte schreiben, was denn ein Roboter so alles an einem Tag erleben kann. So, und dann sitzen die Kinder zunächst mal mit Stift und Papier da und bringen ihre Geschichte zu Papier. Und dann geht es im nächsten Schritt darum, den Roboter zu programmieren, dass der also die Geschichte nachspielt. Und dann kommt man eben zusammen und das Kind erzählt zusammen mit dem Roboter die Geschichte und die anderen Kinder hören zu und lauschen. Also, wie gesagt, ganz wichtig ist uns dieser ganzheitliche Ansatz der Medienbildung, der bei uns eben auch immer was mit Lesen zu tun haben sollte. Und das mobile Medienlabor, das ist, wie gesagt, an Schulen unterwegs. Das fährt Kindertagesstätten an. Wir waren aber zum Beispiel auch schon auf der Wilhelmsburg im Sommer und freuen uns einfach über Anfragen und müssen dann jetzt gerade Corona-Zeiten schauen, ja, inwieweit wir da zur Verfügung stehen können.
Jetzt haben Sie vorhin auch noch angesprochen, dass eine Medienkompetenzförderung auch ausgeweitet werden soll auf Erwachsene. Gibt es denn da auch schon Programme? Weil die digitale Filterblase ist ja ein Riesenthema.
Ja, das ist ein absolut riesiges Thema. Und ich glaube, das muss man auch, wenn wir vom Digitalen sprechen, nie vergessen, sondern das muss eigentlich unser Fokus sein, dass es sehr viele Menschen gibt, die ja da einfach weiter Bedarf haben, was Kompetenzbildung angeht. Und ich glaube, das betrifft sowohl die Digital Natives, die irgendwie super fit mit dem Smartphone unterwegs sind, aber vielleicht irgendwie im Thema Datenschutz nicht so drin sind. Betrifft genauso ältere Menschen. Also gerade da ist unser mobiles Medien auch ein Ansatz, wenn man sagt, Seniorenzentrum im Stadtteil, wir möchten uns mal mit ja, dem Thema Robotik beschäftigen, dass wir da vorbeischauen und einen guten Nachmittag miteinander haben. Also wie Sie sagen, das ist ganz wesentlich, dass es immer darum geht, möglichst alle in der Stadtgesellschaft mitzunehmen, und zwar nicht als Selbstzweck, sondern eben immer mit der Fragestellung, wo nutzen mir digitale Angebote und in welchen Bereichen ist es deutlich besser, so unterwegs zu sein, wie man es traditionell gut ist.
Ja, das gibt es bestimmt auch einige Ansätze, noch mehr mit Radio 4FM zusammenzuarbeiten. Wir machen auch viel in Sachen Medienkompetenzförderung und das wird bestimmt spannend, da noch mehr zu tun.
3FM. Der allerbeste Sender, weil da mein Papa ist.
Die digitale Agenda ist heute mit dem Thema Glaspyramide 4.0 unterwegs und da ist gemeint, dass die Stadtbibliothek zu einem Haus der digitalen Kultur geöffnet werden soll. Wir haben im letzten beiden Text davon gehört, dass was die Stadtbibliothek alles plant, hat sich vor alle Fälle auf drei Standbeine konzentriert: über die Medienkompetenz, die Bibliothek der Dinge, wo man eben Dinge ausleihen kann, die dann auch digitale Hardware sein sollen, wie zum Beispiel VR-Kameras oder Laptops, und als letztes Standbein auch noch die Online-Angebote, wo man online Dinge ausleihen kann. Die Stadtbibliothek arbeitet hier zusammen mit der digitalen Agenda und konkret da mit dem Projekt Ulm for Clever City. Und wir haben im letzten Podcast die Weltreise von Ulm for Clever City gehört, wo es eben darum geht, Beispiele aus anderen Städten auf der Welt anzuschauen und zu schauen, was die an tollen digitalen Lösungen gefunden haben und die man dann vielleicht nach Ulm bringen kann, um dort in Ulm sich da was davon abzuschauen. Nadja Winger, was gibt es denn aus dem Projekt der digitalen Agenda für die Glaspyramide 4.0? Was haben Sie denn da mitgebracht?
Ja, das Beispiel der Glaspyramide 4.0 oder auch wenn wir uns andere Bibliotheken anschauen, die nach außen öffnen, ist für uns natürlich ganz arg spannend, weil wir versuchen, innovative digitale Lösungen für die Zukunftsaufgaben der Stadt zu finden. Und da ist es ein zentraler Bestandteil, die Bürgerschaft von Ulm mit einzubeziehen. Und um das zu erreichen, brauchen wir meiner Meinung nach eben genau diese Lernorte, an denen sich Bürgerinnen und Bürger mit diesen neuen Technologien auseinandersetzen können, wo sie sich auch mit grundsätzlichen Fragen von Digitalisierung auseinandersetzen können und sich auch fragen können, was es denn für ihre jeweiligen Lebensbereiche bedeutet. Und dieses Wissen ist, glaube ich, ganz wichtig, um hier auch eine informierte Entscheidung treffen zu können und diesen ganzen Prozess, der gerade in Ulm passiert, auch gut mitgestalten zu können. Weil Innovation natürlich auch immer bedeutet, etwas Neues auszuprobieren. Und hier sind die öffentlichen Einrichtungen und gerade die Bibliothek natürlich ein ganz wichtiger Akteur, die erstmal nicht mit digitaler Kultur in Verbindung gebracht werden, glaube ich. Ich glaube, die meisten von uns haben von so einer Bibliothek erstmal das Bild von ja ganz vielen Büchern, von einem Ort, wo man hingeht, wo man sich Bücher ausleiht im Kopf. Aber glaube ich jetzt erstmal nicht digitale Kultur. Da ist jetzt die Bibliothek hier in Ulm, ist jetzt so ein Stück weit ein besonderes Beispiel, dass man das eben doch sehr, sehr gut kombinieren kann. Und hier, wie wir gehört haben, passiert ja auch schon ganz viel. Ein weiteres Beispiel, wo wir so ein bisschen auch hingeschaut haben jetzt bei der Vorbereitung, ist die Odi-Bibliothek in Helsinki. Und in Helsinki ist die Situation so, dass das eben in Finnland 2017 ein neues Gesetz erlassen würde. Und die Bibliotheken haben durch dieses Gesetz den Auftrag erhalten, lebenslanges Lernen, aktive Bürgerschaft, Demokratie und Meinungsfreiheit zu fördern. Das heißt, sie haben nicht nur den Auftrag, hier eben Wissen oder auch Lesestoff zur Verfügung zu stellen, sondern verstehen sich in ihrem Mandat als wirklich weit darüber hinausgehend. Und da finde ich, gibt es schöne Parallelen. Also die Bibliothek in Helsinki ist direkt gegenüber vom finnischen Parlament, was eben genau auch diese demokratische, bürgerschaftliche Komponente auch räumlich nochmal schön betont. Und das ist ja unsere Bibliothek, also zumindest die Glaspyramide, ist ja auch direkt gegenüber vom Rathaus. Also ist auch hier diese Symbolik auf jeden Fall vorhanden. Und Helsinki, die Odi-Bibliothek, hat sich dann eben im Zug von diesem Gesetz ganz anders aufgestellt, als das klassische Bibliotheken getan haben. Da gibt es auch einen Roboter, der zum Beispiel Bücher sortiert oder auch eben diesen Zugang zu den knapp über 3 Millionen Artikeln irgendwie so ein Stück weit steuert. Der Roboter vernetzt auch über ein System die Bibliothek mit weiteren Bibliotheken im Großraum Helsinki. Also auch hier ist auf Robotik gesetzt worden. Hier ist auch eine Parallele eben zu Ulm. Was ich aber ganz spannend finde, ist, wenn man sich die Bibliothek so vom Aufbau her anguckt, dann ist da ganz viel Freiraum. Also da gibt es zum Beispiel einen Raum für Versammlungen, wo man kostenlos Veranstaltungen abhalten kann. Das könnte jetzt eine Informationsveranstaltung zu einem bestimmten Thema sein. Das könnte einfach nur ein Nachbarschaftscafé sein, wo Bürgerinnen und Bürger einfach zusammenkommen und über ihre Themen sprechen können. Das gibt es in der Bibliothek. Dann gibt es auch einfach flexibel nutzbare Räume, wo man eben auch Elektrogeräte ausleihen kann, wo man Werkzeug ausleihen kann zum 3D-Drucken. Es gibt Aufnahmestudios, da steht eine Nähmaschine, da könnte man jetzt noch seine Kleidung reparieren und es werden einfach weitere Angebote zur Verfügung gestellt. Und natürlich gibt es auch die klassische Ausleihe mit ganz vielen Medien in der Bibliothek. Genau. Dieses Gebäude vereint also ganz viel in sich, was eben so einen offenen Ort oder auch so einen dritten Ort, wie wir es nennen, ausmacht. Und da lohnt es sich, glaube ich, einen Blick nach Helsinki zu werfen und mal zu schauen, was denn vielleicht auch für Ulm passen könnte.
Was ist denn das Ziel von den Projekten in Helsinki oder von der Bibliothek, von der Odi-Bibliothek in Helsinki?
Also das Ziel ist eben durch diese Gesetzesänderung gekommen, dass die Bibliothek neben der Kernaufgabe eben auch lebenslanges Lernen, eine aktive Bürgerschaft, Demokratie und Meinungsfreiheit fördern soll. Das heißt, hier gibt es einen Freiraum, der sich mitten in der Stadt befindet, der sich zum Beispiel dadurch auszeichnet, dass er nicht kommerziell ist, also man muss keinen Eintritt zahlen, um in die Bibliothek zu kommen, dass der Eintritt allen Interessierten, allen Bürgerinnen und Bürgern frei steht und dass sie hier einfach einen Ort finden, wo man zusammenkommen kann, wo einerseits ein Lernort für digitale Themen ist und andererseits aber auch ein Ort, sich mit anderen zu vernetzen, sich mit anderen auszutauschen und hier bestimmte Themen zu besprechen. Also wirklich so das demokratische Kernanliegen, einen Austausch zu schaffen, ist hier in ein Gebäude gegossen worden. Und so versteht sich die Bibliothek so ein Stück weit auch und verändert sich natürlich auch mit den Anforderungen und mit den Wünschen, die hier die Benutzerinnen und Benutzer der Bibliothek einfach reingeben.
Also vom gerade Gesagten, wenn ich da als Ulmer Bibliotheksdirektor direkt weitermachen kann, vom gerade Gesagten kann ich ganz, ganz viel teilen. Ich glaube, das ist zumindest meine Haltung, aber als als Bibliothek schon immer das Buch noch im Mittelpunkt behalten müssen. Und das finde ich an diesem ODI-Konzept auch gut, dass man all diese genannten neuen Wege geht, neuen Anführungszeichen, weil für mich gehört das schon immer zur Bibliotheksarbeit dazu. Aber dass Bücher eben die Dekorationen zur Tapete verkommen, weil diese Ansätze gibt es international durchaus auch. Also habe ich auch schon von Fachkollegen gehört, ja, die Bücher sind eben noch Tapete. Also ich glaube, dass der Kern der Ulmer Stadtbibliothek weiterhin das Buch ist und es gleichzeitig darum geht, die Bibliothek weiterzuentwickeln. Und da freue ich mich, dass wir jetzt gerade hier im Projekt Ulm for Clever City zusammen unterwegs sind. Ich freue mich, dass wir gerade mit der Kulturstiftung des Bundes unterwegs sind, in einem Programm, das nennt sich Hoch 3, Bibliotheken als Orte weiterentwickeln, ist da so eine Überschrift. Und da geht es jetzt eben gerade mit Blick auf unsere Glaspyramide darum, die ja in den 1990er Jahren geplant wurde. Wie sind denn heute die Nutzungsbedürfnisse? Und ich glaube, da geht genau um dieses Stichwort dritter Ort. Also das ist erklärungsbedürftig. Es gibt einen Ort, an dem ich wohne, das ist mein Zuhause. Es gibt einen zweiten Ort, an dem ich arbeite, was ja durch Corona gerade ganz stark in Frage gestellt wird, weil da wird der Arbeitsort dann schnell gleichbedeutend mit dem Wohnort. Und es gibt drittens immer noch einen öffentlichen Ort, mein öffentliches Wohnzimmer, wo ich regelmäßig am vorbeischaue, zentral gelegen. Ich muss nichts buchen, ich muss keinen Eintritt zahlen, sondern ich komme einfach her, um ja selbstgesteuert dazu zu lernen, mich mit anderen Menschen auszutauschen, zu verbinden. Und das ist es spannend, dass wir gerade also zusammen mit der Kulturstiftung des Bundes jetzt gerade auch in den Prozess einsteigen. Wie kann man denn die Glaspyramide neu denken? Einerseits nach wie vor mit dem klassischen Buchangebot, aber andererseits mit all den Komponenten, die die Kollegin Wenger jetzt gerade auch schon aus finnischer Sicht eingebracht hat.
3FM, der allerbeste Sender, weil da mein Papa ist.
Die digitale Agenda mit der Sendung und dem Podcast heute zum Thema die Glaspyramide 4.0. Es geht um die Bibliothek als ein Haus der digitalen Kultur. Zu Gast im Studio sind heute Martin Slatki. Er ist Diplombibliothekar und Leiter der Ulmer Stadtbibliothek und Nadja Winger für die digitale Agenda mit dem Projekt Ulm for Clever City. Ja, wir haben jetzt schon sehr viel gehört über die Ideen, die es gibt in dem Projekt Glaspyramide 4.0, Vergleiche mit der ODI-Bibliothek in Finnland, wo die Bibliotheken sozusagen als dritten Ort ausgebaut werden sollen, wo man die digitale und analoge Welt kombiniert und durch viele Angebote einen Grundstein von einer modernen, demokratischen, digitalen und vernetzten Stadtgesellschaft legen will. Ja, Frau Wenger und Herr Slatki, das Haus der digitalen Kultur in Ulm, was gibt es denn da für Ideen? Was hat man, was nimmt man von Finnland mit oder was will man von Finnland mitnehmen? Wie sollen das in Zukunft aussehen?
Also, wenn ich einsteigen darf, sprechen wir, wenn wir vom Haus der digitalen Kultur sprechen, zunächst mal vom Haus, also von der Möglichkeit, vor Ort einen Zugang, einen öffentlichen Ort zu haben, an dem man sich eben unter anderem auch über technologische Trendthemen informieren kann. Also wenn einen interessiert, was humanoide Roboter gerade irgendwie so drauf hat oder noch nicht drauf hat. Oder nicht nur, dass man sich über Technologie informieren kann, sondern dass man sieht, wie Technologie auch wirksam werden kann. Ich glaube, da muss ich jetzt auch mal so ein bisschen aufpassen, von welchen Zeithorizonten wir sprechen. Also da möchte ich gleich mal die Klausel einfügen, dass nicht alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, ab morgen in der Glaspyramide live zu bestaunen sein wird, sondern da sprechen wir teilweise auch von relativ langen Zeitrahmen beziehungsweise auch Visionen. Was ich mir zum Beispiel, was mich umtreibt, sind unsere Öffnungszeiten. Die sind im Vergleich zu anderen Großstadtbibliotheken solide, ganz gut angelegt. Wir bekommen aber natürlich schon Laufen von unserer Kundschaft mit, ja, könntet ihr nicht auch Montag, könntet ihr nicht Samstag länger, was ist denn dem Sonntag und so fort. und da langfristig, also nicht morgen, aber langfristig Technologie einzusetzen, um über die bestehenden Öffnungszeiten hinaus Zugangsmöglichkeiten zu kommen, das finde ich schon interessant. Und da können wir eben auch zum Beispiel nach Skandinavien schauen. Da gibt es sogenannte offene Bibliotheken. Also es steht fest, es gibt eine sehr Ausstattung mit Fachpersonal zu den Öffnungszeiten, wie sie jetzt zum Beispiel gerade angelegt sind. Da muss man den Full-Service erwarten können. Es gibt aber darüber hinaus Öffnungszeiten, in denen die Bibliothek zur Bürgerbibliothek wird. Das heißt, wenn man einen Bibliotheksausweis hat, loggt man sich am Eingang ein, also Ausweisnummer oder Ausweis einscannen, Passwort eingeben, die Tür schwingt auf. Ich kann mich selbstständig in der Bibliothek bewegen, kann an Automaten eigenständig ausleihen und zurückgeben. Das funktioniert ja, also die Komponente funktioniert in der Zentralbibliothek jetzt schon seit 2017 und kommt dann mit einer intelligenten Haustechnik dazu, dass da jetzt niemand verloren geht, auch wenn am Samstagabend kein Personal mehr da ist. Also das wäre so eine Vision, ich sage bewusst Vision, das ist nichts, was wir im Jahr 2021 vollziehen möchten. Aber wie gesagt, Technologie anschaulich machen, aber auch sinnvoll nutzbar machen. Und was so ein Plus, glaube ich, der Glaspyramide ist, dass wir einfach eine ganz große Breitenwirkung als Haus der digitalen Kultur erzeugen können, weil wir wirklich alle Altersgruppen, weitgehend alle Milieus erreichen. Und wenn gerade kein Corona ist, halt hier Tag für Tag 2000 Leute im Haus sind. Und ich sag mal, das ist so unsere Basis und ich bin sehr gespannt auf die Zukunft.
Ja, und Nadja Wenger von der Digitalen Agenda, was gibt es hier noch für Visionen zusätzlich für die Stadtbibliothek?
Also ich finde, der Herr Slatky hat schon die zwei wichtigsten Punkte genannt. Ein Haus der digitalen Kultur setzt natürlich immer erstmal voraus, dass es ein Haus gibt, dass es einen Ort gibt, der auch tatsächlich ein Anlaufpunkt ist. Jetzt könnte man natürlich fragen, wozu das denn, wenn es um digitale Kultur geht? Sie könnten es doch auch alles digital zur Verfügung stellen. Man könnte vieles davon auf einer Homepage abbilden. Das ist aber, glaube ich, nicht möglich oder hat in dem Fall den Nachteil, dass es physische Orte auf jeden Fall braucht. Wir sind trotzdem, dass wir einen rasanten digitalen Wandel durchgemacht haben und das Smartphone manchmal auch mit der Hand verwachsen zu sein scheint, glaube ich, immer noch Menschen, die diese physischen Orte, diese Begegnungen, dieses Wohingehen zu diesen dritten Orten, wir brauchen das ganz arg für unsere Lernerfahrungen. Deswegen ist diese zweigeteilte Antwort darauf zu sagen, es ist ein Haus der digitalen Kultur, und das als realen Ort zu begreifen, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Antwort auf die Frage, was denn hier auch die Bibliothek als besonderen Ort ausmacht. Und der Herr Slatky hat es ja auch schon genannt, hier sind alle Bevölkerungsschichten, alle Altersgruppen einfach vertreten. Es ist ein gut etablierter Bereich hier innerhalb der Stadt. Ich finde, man kann das Gebäude auch schon von Weitem sehen. Es ist sehr auffällig. Ich finde, es hat auch eine super schöne Aufenthaltsqualität. Ich bin sehr gerne in der Bibliothek persönlich. Und das sind alles gute Voraussetzungen dafür, hier eben eine digitale Kultur zu schaffen, die so ein Stück weit auch ein Reflexionsort sein kann zu der Frage, wie wir denn mit digitalen Technologien umgehen wollen. Wir haben, wie gesagt, eine rasante Digitalisierung durchgemacht. Wir haben heute einen Zugang zu Wissen über Online, über Wikipedia, über verschiedene andere Informationsquellen, den wir so vor einiger Zeit einfach auch gar nicht zur Verfügung hatten. Wir haben Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren, die es so noch nicht vorher gegeben hat und auch Distanzen zu überbrücken und Dinge gemeinsam zu machen. Das setzt aber alles auch ein Stück weit voraus, dass wir eine Kultur im Umgang damit entwickeln. Und das ist für mich das, was digitale Kultur bedeutet, eben jetzt zum Beispiel nicht nur sich eine App auf das Smartphone zu installieren und zu wissen, diese App kann mich jetzt per Videotelefonie mit jemand anderem zusammenzubringen, sondern sich auch zu überlegen, Was steht dahinter? Wie kann ich sowas zum Beispiel auch selber schaffen? Welche digitalen Möglichkeiten gestalterischer Art habe ich eigentlich selber? Weil ansonsten ist es natürlich so, dass wir auf die Angebote, die wir hier jetzt bekommen, auch angewiesen sind und die vielleicht auch gar nicht zu unseren Bedürfnissen passen. Und so das rauszufinden und das für sich persönlich auch zu entdecken, das verstehe ich so ein Stück weit unter digitaler Kultur.
Und was mir da ergänzend noch wichtig ist, wenn ich das sagen darf, also digitale Kultur, Haus der digitalen Kultur, Glaspyramide 4.0 heißt da immer, wir sind als Bibliothek nicht alleine auf der Welt und schon gar nicht mal alleine in Ulm, sondern es gibt ganz viele tolle Initiativen, um nur mal das Verschwörhaus am Weinhof zu nennen. Und ich glaube, da müssen wir auch einfach immer schauen, dass alle Akteure da sehr gut zusammenarbeiten, weil also das digitale Thema natürlich nur maximal breit und gemeinsam bespielt werden sollte. Also das gibt das Thema auf jeden Fall her.
Ja, ein sehr schönes Schlusswort für den heutigen Podcast, in dem es darum ging, wie sich die Bibliothek als sozialer Ort dem digitalen Wandel stellt und wie dort zukünftig digitale Angebote und natürlich auch weiter analoge Angebote gibt, wie man sich Dinge ausleihen kann und wie man angeregt wird, sich selber weiterzubilden und vor allem auch zu lernen mit den digitalen Möglichkeiten auf dieser Welt umzugehen. Ich danke Nadja Wenger und Martin Slatky, dass Sie heute da waren. Vielen Dank.
Danke.
Free FM. Dankeschön. Bis bald.
Free FM.